Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautbalance, deinem Podcast rund um das Thema Neurodermitis und wie du deine Haut ganzheitlich in Balance bringen kannst. Mein Name ist Sarah Knott, ich bin ganzheitlicher Neurodermitis-Coach und begleite dich auf deinem Weg zu deiner Wohlfühlhaut. So schön, dass du wieder dabei bist hier bei dieser neuen Podcast-Folge. Ich verspreche dir, es wird heute richtig spannend, denn ich blicke mit dir auf 9 Mythen rund um das Thema Ernährung bei Neurodermitis. Es geht darum, mal zu schauen, welche Mythen oder welche Ratschläge oder Tipps oder wie auch immer werden eben ganz, ganz häufig bei Neurodermitis empfohlen. Und ich möchte mit dir meinen Blick auf diese Dinge mit dir teilen. Also es geht zum Beispiel darum, musst du auf Milchprodukte verzichten? Darfst du kein Gluten mehr essen? Und ist Zucker wirklich so schlimm? Also all die Dinge, auf die du wahrscheinlich gleich zu Beginn deiner Recherche stößt, wenn es um die Ernährung bei Neurodermitis geht. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Bevor wir wirklich tief in das Thema einsteigen, eine kleine Bitte von mir an dich. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere gerne meinen Podcast und hinterlasse mir auch deine Rezension. Das bedeutet mir wirklich unheimlich viel. Damit gibst du mir so viel zurück. Und das spornt mich auch immer wieder an, neue Folgen zu machen, denn ich liebe wirklich euer Feedback, dein Feedback zu jeder Folge. Von daher, mach das doch sehr gerne gleich im Anschluss. Und ja, und jetzt geht es auch schon weiter. Wir blicken auf den ersten Mythos. Und zwar, der lautet, Milchprodukte verschlimmern Neurodermitis immer. Ja, Milchprodukte, ein riesengroßes Thema und dazu gibt es ja auch schon eine separate Folge von mir, weil es wirklich das Thema ist, was viele beschäftigt. Und ja, Milch ist eben so an sich schon ein sehr komplexes Thema. Und wie stehe ich dazu, beziehungsweise stimmt dieser Mythos? Schon mal vorweg, immer ist immer falsch, denn nichts ist immer. Milchprodukte haben allerdings wirklich ein paar negative Eigenschaften, die eben auch die Neurodermitis negativ beeinflussen können. Noch was viel, viel, viel wichtiger ist, ist immer deine individuelle Verträglichkeit und die variiert wirklich von Mensch zu Mensch. Es gibt einige Neurodermitiker, die ich auch in meinen Coachings kennengelernt habe, bei denen wirklich Milchprodukte alles wirklich viel, viel schlimmer machen, die sofort reagieren, der Juckreiz wird angeregt, die Entzündungen werden angeregt und die profitieren wirklich von einer milchfreien Ernährung. Doch es gibt auch wiederum andere, denen macht das gar nicht so viel aus. Deswegen ist hier diese individuelle Verträglichkeit das A und O, wenn es um die Milchprodukte geht. Generell ist es aber so, dass Milch eben, wie schon angesprochen, wirklich ein paar negative Eigenschaften hat. Zum einen ist Milch ein Säurelieferant. Also wenn es um den Säurebasenhaushalt geht, kann eben Milch und Milchprodukte deinen Säurebasenhaushalt negativ beeinflussen. Wenn du jetzt mehr in das Thema Säurebasenhaushalt einsteigen möchtest, hör dir gerne dazu auch die Podcast-Folge an. Nur kurz für dich bei Neurodermitis geht man davon aus, dass eben zu viele Säuren im Körper angereichert sind und damit der Körper diese Säuren wieder los wird, gibt er die zum Beispiel über die Ausleitungsorgane ab und eben auch über die Haut und das kann eben die Neurodermitis triggern, weshalb es auch empfohlen ist, immer eine basenüberschüssige Ernährung in deinen Alltag zu integrieren und da ist halt Milch wirklich so ein Thema, nicht unbedingt super gut, wenn es um den Säurebasenhaushalt geht. Außerdem steht Milch eben im Verdacht, Entzündung zu fördern und auch das wollen wir ja beim Neurodermitis vermeiden, weshalb es schon sinnvoll ist, Milchprodukte zumindest reduziert einzusetzen oder wie ich es auch gerne im Rotationsprinzip mache, dass Milch nur alle 4 Tage gegessen wird oder Milchprodukte an sich, um eben zu schauen, wie reagiert der Körper, was passiert mit deiner Haut, wenn du für ein paar Tage auf Milchprodukte verzichtest, um eben dieser individuellen Verträglichkeit immer ein Stück näher zu kommen. Denn was natürlich nicht sein muss, dass du dein Leben lang auf alles verzichtest und somit auch auf Milch oder Milchprodukte, das mache ich auch nicht. Ich esse hin und wieder auch Käse oder Joghurt oder Quark. Und deswegen, es muss gar nicht immer dieses für immer auf irgendwas verzichten sein. Viel wichtiger ist da, deine individuelle Verträglichkeit auszutesten. Und in einem akuten Schub würde ich dir empfehlen, wirklich Milchprodukte nur reduziert einzusetzen. Jetzt kommen wir zu Mythos Nummer 2. Eine glutenfreie Ernährung hilft bei Neurodermitis. Auch das Thema Gluten ist wirklich sehr kontrovers auch diskutiert. Einige schwören darauf, sich glutenfrei zu ernähren und merken dabei positive Effekte auf ihre Gesundheit. Ich kenne Erfahrungsberichte, wo Menschen schildern, dass sie sich viel fitter fühlen, viel vitaler und energiegeladener, auch manche Symptome wie Kopfschmerzen abnehmen. Und bei manchen mit Neurodermitis scheint es auch zu helfen, auf Gluten zu verzichten. Aus meiner Sicht ist es jedoch so, dass eine rein glutenfreie Ernährung wirklich nur für Menschen notwendig ist, die eine nachgewiesene Glutenunverträglichkeit oder auch Zöliakie haben. Denn es gibt keine wirklich wissenschaftlichen Beweise dafür, dass allein durch die glutenfreie Ernährung die Neurodermitis wirklich verbessert wird. Aber auch bei glutenhaltigem Getreide ist es so, dass aus verschiedenen Gründen es auch hier Sinn macht, glutenhaltiges Getreide zu meiden oder auch hier reduziert einzusetzen. Vor allem dann, wenn deine Darmschleimhaut eben entzündet ist, was leider bei vielen Neurodermitikern der Fall ist, wenn eben der Darm nicht ganz im Lot ist. Und Gluten reizt eben die Darmschleimhaut oder kann die Darmschleimhaut reizen, kann verstärkt zu Entzündungen auch führen. Und dann empfiehlt es sich, gerade wenn man auch ein diagnostiziertes Leaky Gut-Syndrom hat, hier auf Gluten zu verzichten oder es sehr minimal einzusetzen. Ein anderer Grund, warum glutenhaltiges Getreide sich auch negativ auswirken kann, ist wie auch bei der Milch, dass es auch Säuren liefert und den Körper eben zusätzlich übersäuern kann. Und das wollen wir eben auch nicht, deshalb macht es auch hier Sinn, so ein bisschen drauf zu achten, nicht zu viel davon zu essen und natürlich geht es auch hier immer um das Maß und vor allem auch um deine individuelle Verträglichkeit. Du wirst es kaum glauben. Ich persönlich habe auch mal fast ein ganzes Jahr auf Gluten verzichtet. Und ja, was ich in der Zeit gelernt habe, also ich habe jetzt nicht den Rieseneffekt von einer rein glutenfreien Ernährung auf meinen Körper und auf mein Wohlbefinden feststellen können. Und ich fand das mit der Zeit auch wirklich, wirklich schwierig. Zum einen, weil man in unserer Gesellschaft eben auch nicht zwingend so viele Möglichkeiten hat, wirklich 100% glutenfrei zu essen. Gerade unterwegs fällt es da doch sehr schwer, entsprechende Alternativen auch zu finden. Und ich finde eben auch die Ersatzprodukte, die es ja gibt, die auch richtig sind für alle mit Zöliakie, das ist wirklich rein glutenhaltige Nudeln oder Brotsorten oder was es da auch immer gibt, nur diese Fertigprodukte an sich, ach, die finde ich ganz, ganz furchtbar. Also bevor ich sowas esse, dann esse ich eben lieber ein Dinkel-Sauerteig-Brot. Das ist für mich viel nahrhafter und irgendwie auch viel ursprünglicher als die industriell verarbeiteten Brote, die eben kein Gluten enthalten. Deswegen ist es da für mich immer so der Grad, okay, was sehe ich noch als gesund oder gesünder eben an? Und da ist für mich dann rausgekommen, okay, lieber ab und zu eben Dinkel zu essen, das Gluten enthält und auch Dinkelnudeln. Also ich bin ein großer Dinkel-Fan in dem Sinne, als eben wirklich dauerhaft auf Gluten zu verzichten. Und ja, auch deshalb im Rotationsprinzip gibt es auch einen glutenhaltigen Tag, denn auch da nehme ich den Ansatz, du musst eben nicht dauerhaft oder immer auf irgendwas verzichten, sondern auch da wird ausgetestet, ob eben das glutenhaltige Getreide einen Einfluss auf deine Haut hat und wie du dich eben damit fühlst, wenn du es isst. Es kann halt passieren, dass du eben auch auf diese Getreidesorte reagierst. Gerade Getreide spielen immer auch eine Rolle, wenn es darum geht, dass du andere Allergien wie Heuschnupfen hast. Denn Heuschnupfen oder Pollenallergie, Gräserallergie, gibt es häufig Kreuzreaktionen gegen glutenhaltiges Getreide, also gegen diese Weizen, Roggen, Gerste und auch Dinkel. Also da kann man dann eben ein bisschen schauen, okay, gibt es da vielleicht eine Korrelation? Macht es da Sinn, aus diesem Grund eben auch auf Gluten zu verzichten oder nicht? Und das, ja, aber das, dann würde es eben Sinn machen. Also es kann durchaus Sinn machen, Gluten zu meiden oder zu reduzieren. Aber ganz, ganz wichtig, du musst es nicht tun. Also dieses erstmal glutenfrei und danach wird es dir besser gehen. Der Meinung bin ich definitiv nicht. Das muss einfach überhaupt nicht sein. Und da wird auch aus meiner Sicht das Brot und das Getreide viel zu viel verteufelt, als dieser bewusste Umgang mit dem Getreide und auch ein gutes Sauerteigbrot mit dem richtigen Belag obendrauf kann wirklich ein gutes, nahrhaftes Abendessen oder Mittagessen sein. Okay, Mythos Nummer 3, Zucker verschlimmert Neurodermitis. Und bei diesem Mythos würde ich sagen, ja, das stimmt. Also teilweise triggert Zucker wirklich schon die Haut, wenn man sehr, sehr viel Süßigkeiten isst. Vielleicht kennst du das auch, dass du danach deutlich mehr Juckreiz hast. Doch Zucker an sich hat halt auch noch so viele andere negative gesundheitliche Auswirkungen auf deinen Körper. Insbesondere kann eben Zucker Entzündung fördern und sich auch ganz negativ auf deine Darmgesundheit und auf deine Leber auswirken. Und diese zwei Organe sind so, so wichtig, wenn es um deine ganzheitliche Hautgesundheit geht. Deswegen ja, in einem akuten Schub empfehle ich immer, auf raffinierten Zucker zu verzichten. Und wenn du das alleine umsetzt, da veränderst du schon so viel in deiner Ernährung, weil da musst du nämlich wirklich drauf achten, wo steckt überall Zucker drin. Und dann bleibt dir meist gar nichts anderes übrig, als dich ausgewogener und gesünder zu ernähren. Deswegen ja, Zucker verschlimmert Neurodermitis, beziehungsweise ist eben nicht gut für, wenn du Neurodermitis hast, würde ich so unterschreiben. Jetzt kommen wir zu Mythos Nummer 4. Nur biologische Lebensmittel sind wirklich gut bei Neurodermitis. Was meinst du? Ist da was dran? Solltest du jetzt nur noch Bioprodukte kaufen oder tun es auch konventionelle Lebensmittel? Hier bin ich, ja, ich erzähle mal, wie ich das so handhabe und was meine Meinung dazu ist. Also generell sind natürlich biologische Lebensmittel in dem Sinne gesünder bzw. besser für dich und deinen Körper und deine Gesundheit, weil sie eben frei sind von synthetischen Pestiziden, von Chemikalien und dass eben diese Schadstoffe nicht in deinen Körper kommen, ist schon mal ein riesen Vorteil, weil dadurch belastest du deinen Körper nicht so doll. Denn dein Körper muss ja alles, was in ihn reinkommt, auch irgendwie verwerten, verstoffwechseln oder eben wieder ausscheiden. Und wenn dein Körper eben weniger mit diesem Abtransport von chemischen Pestiziden und Chemikalien zu tun hat, hat er einfach viel mehr Energie für anderes. Außerdem können eben Pestizide, Chemikalien oder was auch immer deinen Körper eben belasten, deine Ausleitungsorgane belasten und auch so ein Stück weit deine gesamte Gesundheit eben negativ belasten. Das weißt du ja auch an sich, ne? Ich glaube, macht schon irgendwie Sinn, dass das nicht so cool ist, wenn man eben diese ganzen Spritzmittel aufnimmt. Es ist aber aus meiner Sicht auch möglich, mit konventionellen Lebensmitteln sich gut um die Haut zu kümmern. Ich weiß, es ist nicht immer möglich, komplett 100% Bio zu kaufen und immer darauf zu achten, was man jetzt gerade isst. Und also das schon, aber ob das jetzt aus Bioqualität stammt, vielleicht hast du auch nicht so einen guten Bioladen um die Ecke oder hast gar nicht die Ressourcen, dich immer darum so zu kümmern. Und genau so ist es bei mir eben auch. Also ich kaufe meine Ware zum Teil eben von einem Bio-Lieferdienst, da lasse ich mir sehr gerne eben Salate und Gemüse und Obst liefern, wo ich weiß, okay, ich esse es entweder roh oder auch mit Schale. Das ist immer so meins, wo ich darauf achte, da macht es wirklich Sinn, darauf zu achten. Oder auch darauf zu achten, ich weiß nicht, ob du die Dirty Dozen kennst. Also das wird jedes Jahr veröffentlicht, die 12 meist belasteten Lebensmittel in Bezug auf Gemüse und Obst. Und das sind eben diese Lebensmittel, die höchste Schadstoffbelastung haben. Und wenn du vielleicht versuchst, die schon auszutauschen mit Bioprodukten, dann tust du dir eben auch schon einen guten Gefallen. Und das sind meistens sind das sowas wie Erdbeeren und Trauben. Die sind immer ganz vorne mit dabei. Und gerade Trauben sind wirklich sehr stark belastet. Und auch da ist es vielleicht besser, dann zu sagen, okay, bevor ich mir jetzt die konventionellen Trauben kaufe, kaufe ich sie mir vielleicht in Bioqualität. Wenn du vielleicht sagst, okay, bei einer Banane, da machst du eh die dicke Schale ab, da können nicht so viele Schadstoffe dann durch die Schale in die Banane übergehen, dann machst du halt da dann balancierst du es etwa so ein bisschen aus und guckst eben, wo kannst du dir vielleicht Bioqualität auch leisten und wo drückst du dann dein Auge zu. Des Weiteren kann es eben auch helfen, dass du dein Obst und Gemüse in ein Natronbad legst, um die Schadstoffe etwas zu lösen, um so die Belastung einfach niedriger zu halten. Das mache ich auch sehr gerne, wenn ich vielleicht gerade eben nicht in den Bio-Supermarkt gekommen bin. Und ja, so handhabe ich das. Also ich versuche, so gut es geht, auch auf Bioqualität zu achten. Ich schaffe es aber auch nicht immer. Und dann versuche ich eben entweder die Schale abzumachen, ein Natronbad zu nutzen oder eben gerade bei den Obst- und Gemüsesorten, wo ich weiß, die sind meistens sehr stark belastet, die dann eben doch im Supermarkt zu lassen oder auf was anderes auszuweichen. Und vielleicht hilft dir das ja auch weiter so bei deiner Entscheidung, muss wirklich alles Bio sein? Ich finde, nein, muss nicht alles Bio sein. Natürlich ist es schön, wenn es so ist, aber da brauchst du dir nicht so einen großen Stress zu machen. So, Mythos Nummer 5. Nahrungsergänzungsmittel sind unbedingt notwendig, um die Neurodermitis zu verbessern. Ich glaube, es gibt keinen Markt, der so am Boomen ist wie der Markt der Nahrungsergänzungsmittel. Gefühlt kommt jede Woche eine neue Firma um die Ecke mit den besten Versprechungen, die es auch immer gibt. Das hört sich auch immer alles so großartig an, wenn man sich die Produktbeschreibung durchliest. Und was der Fall ist, ist, dass bei jeder chronischen Erkrankung dein Nährstoffbedarf einfach steigt. Und so ist es auch bei der Neurodermitis. Also dein Körper braucht einfach mehr Nährstoffe, mehr Vitamine, mehr Mineralstoffe, als ein gesunder Körper, da er gerade mit etwas zu tun hat, was er irgendwie bekämpfen möchte. Und so chronische Erkrankungen einfach Nährstoffe ziehen. Und leider ist es so, dass es häufig nicht mehr ausreicht, alle Nährstoffe in ausreichender Menge über das Essen aufzunehmen. Je nachdem natürlich, wie du dich ernährst, wie du kochst, wie dein Tag aufgebaut ist. Mir persönlich fällt es auch nicht immer leicht, wirklich alles hundertprozentig so zu machen, wie ich es gerne hätte. Dann merke ich dann am Abend, oh, das war jetzt doch wieder ein bisschen zu wenig Eiweiß, was ich gegessen habe. Okay, dann gönne ich mir eben ein Nahrungsergänzungsmittel und führe es mir noch zu. Besser so, als ich komme eben in einen Mangelzustand. Doch, so pauschal kann man es eben nicht sagen, dass du zwingend Nahrungsergänzungsmittel brauchst. Denn auch hier kommt es wieder darauf an, was fehlt dir wirklich? Ne? Wo ist dein Bedarf? Wo weißt du, okay, davon nimmst du einfach zu wenig auf, weil du vielleicht kein Fleisch isst, kein Fisch isst oder vielleicht auch verschiedene Allergien hast und dadurch nicht so viel Obst oder Gemüse essen kannst. Also da ist immer so ein bisschen zu gucken, okay, was könnte dir denn eigentlich fehlen und was macht Sinn? Denn ich bin überhaupt gar kein Fan davon, ein Multivitaminpräparat jedem aufzuschwatzen und zu sagen, ja, nimm einfach mal ein und dann wird das schon. Weil im Zweifel sind darin nicht wirklich alle Vitamine und Mineralstoffe in der Konzentration enthalten, die du bräuchtest, damit du wirklich einen Effekt merkst. Und zum anderen nimmst du dann vielleicht was auf, was du gar nicht brauchst. Deswegen, wenn du dir da unsicher bist, was fehlt dir vielleicht wirklich und welche Dosis brauchst du dann auch, empfehle ich dir immer, das über einen Bluttest zu machen, mal zu schauen, wie sieht dein Vitamin- und Mineralstoffhaushalt aus und dann eben wirklich ganz gezielt zu supplementieren, wirklich nur das einzunehmen, was du wirklich brauchst. Natürlich gibt es so manche Nahrungsergänzungsmittel, wo ich sagen würde, okay, die machen wirklich bei jedem Sinn. Oder wenn du zum Beispiel vegan, vegetarisch bist, dann ist B12 einfach das, was du nehmen musst. Also da führt gar kein Weg dran vorbei. Dann in unserem Breitengrad ist auch Vitamin D3 halt einfach ein Thema, was meistens im Keller ist. Und ich habe halt auch festgestellt, dass gerade wir Frauen ganz häufig zu wenig Eiweiß aufnehmen. Und da kannst du einfach für dich auch selber mal testen, ne, oder dich beobachten, wo merkst du selber, okay, da fehlt mir einfach was. Aber einfach irgendwas zu kaufen, davon rate ich ab und es ist auch nicht zwingend notwendig. Deine ausbalancierte, gesunde Ernährung sollte wirklich die Basis sein für deine Nährstoffe. Und optimier lieber erst die Ernährung, als dann die Ernährung schleifen zu lassen und mit Pillen aufzufüllen. Also nee, lieber erstmal an der Ernährung arbeiten, als mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln. Jetzt kommen wir schon zu Mythos Nummer 6. Und der lautet, Zitronenwasser ist super gesund für deine Haut. Ja, wie stehst du dazu? Trinkst du jeden Morgen ein schönes Glas Zitronenwasser? Am besten noch mit frischer, reingepresster Zitrone. Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht. Und ja, gerade wenn du es morgen trinkst, ist das wirklich eine tolle Sache, deinen Wasserhaushalt wieder zu regulieren, dich auch so ein Stück weit mit Vitaminen zu versorgen. Es regt den Stoffwechsel an und hilft auch bei der Entgiftung. Aber ich kann wirklich nicht jetzt pauschal jedem raten, diese Routine in dem Alltag aufzunehmen. Auch wenn so viel Gutes von diesem Zitronenwasser berichtet wird. Mach es nicht einfach so, wenn du nicht weißt, dass du Zitronen verträgst. Ich weiß, ich wiederhole mich hier gerade sehr. Doch Zitronen können auch echt einen negativen Effekt auf deine Hautgesundheit haben. Gerade auch, wenn du sensibel auf Histamin reagierst. Denn Zitronen haben einen Einfluss auf die Histaminausschüttung in deinem Körper. Hör dir da auch gerne mal die Folge rund um das Thema Histamin an. Und deswegen kann halt auch dieses saure Obst deine Haut eben triggern. Deswegen, ja, Zitronenwasser an sich ist schon echt ganz cool, aber wirklich nur dann, wenn du es gut verträgst und eben keine Probleme mit einer Zitrone hast. Jetzt kommen wir zu Mythos Nummer 7. Der lautet, alle Patienten mit Neurodermitis sollen auch auf Nüsse verzichten. Ja, während Nüsse bei einigen Menschen wirklich allergische Reaktionen auslösen können, ist das aber nicht bei allen Patienten mit Neurodermitis der Fall. Denn Nüsse können auch wirklich eine super Quelle für gesunde Fette und Nährstoffe sein und sollten auch nur dann vermieden werden, wenn du sie nicht verträgst. Es gibt ein paar Nüsse, wie zum Beispiel Haselnüsse und Walnüsse, die halt wirklich ein sehr hohes Allergiepotenzial haben und meistens weiß man aber, ob man auf Nüsse reagiert oder nicht. Und ja, ich empfehle auch im Rotationsprinzip erstmal auf so ein paar Nüsse zu verzichten. Manche Nüsse lasse ich ganz bewusst drinne, um die auch auszutesten, reagiert man oder reagiert man nicht. Aber ich finde Nüsse einfach zu wertvoll, um sie kategorisch auszuschließen. Es sei denn natürlich, du hast bereits eine nachgewiesene Allergie. Dann solltest du Nüsse natürlich auf jeden Fall meiden. Doch pauschal musst du nicht auf alle Nüsse verzichten. So. Ich hoffe, du bist noch bereit für Mythos Nummer 8 und 9 und bist schon gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Also lass uns schauen auf Mythos Nummer 8. Alkoholische Getränke sind immer schädlich für Neurodermitis-Patienten. Auch hier sage ich ja, Alkohol ist nicht nur schädlich für Neurodermitis-Patienten, sondern für alle. Denn Alkohol ist ein Gift, der auch wiederum deine Ausleitungsorgane belastet und somit auch deine Haut. Dein Darm, deine Leber werden geschwächt und Alkohol hat auch ebenfalls einen Einfluss auf den Histaminspiegel, kann Entzündung fördern, fördert Säuren in deinem Körper. Und deswegen, ja, Alkohol in einem akuten Schub rate ich wirklich zu vermeiden und eben kein Alkohol zu trinken, auch wenn es vielleicht sich jetzt sehr hart anhört, aber das ist wirklich was, wo ich sage, lass es lieber. Kommen wir jetzt zum letzten Mythos für diese Podcast-Folge. Mythos Nummer 9, Rohkost ist die beste Diät für Menschen mit Neurodermitis. Ich weiß nicht, ob du schon dich mal rohköstlich ernährt hast oder dich mit dem Gedanken, nur noch rohes Obst und Gemüse zu essen, befasst hast. Es ist wirklich so, es gibt auch so eine Bewegung, so diese Rohköster, die wirklich nur noch roh essen. Und es kann auch wirklich sein, dass Rohkost dir gut tut, auf der einen Seite, weil eben in rohen Gemüse und Obst einfach super viele Vitamine und Mineralstoffe noch enthalten sind, die eben beim Kochvorgang etwas verloren gehen. Allerdings kann es auch sein, dass du das überhaupt nicht gut verträgst, denn Rohkost ist auch deutlich schwerer zu verdauen. Und Menschen mit empfindlichen Verdauungsorganen, mit einem empfindlichen Magen, empfindlichen Darm, die können damit ein paar Probleme bekommen, dass es sich dann gar nicht mehr so gut anfühlt, Rohkost wirklich zu essen. Ich zum Beispiel merke es, wenn ich abends Rohkost esse, also Salate, bekomme mir abends überhaupt nicht gut. Liegt auch daran, dass abends so die Verdauungsleistung schon reduziert ist, die Verdauung gar nicht mehr so gut läuft. Und wenn man dann eben abends noch sowas isst, was schwer verdaulich ist, kann das eigentlich so wirklich wortwörtlich im Magen liegen, ne? Und damit kann ich auch nicht mehr gut einschlafen. Deswegen versuche ich abends auf Rohkost auch zu verzichten. Es ist aber wirklich, also ich rate immer mal zu schauen, dass man so ein bisschen Rohkost immer in den Alltag integriert, um eben auch die Vitamine, Mineralstoffe aufzunehmen, dass man die so in der Hülle und Fülle hat, wie sie eben Obst oder Gemüse auch vorkommen, aber eben nicht komplett nur noch roh zu essen. Sondern wirklich, wenn du Rohkost verträgst, immer so ein bisschen Rohkost zum Snacken irgendwie bereitzustellen, damit du dich da auch gut versorgst und so deine Ernährung auch möglichst bunt gestalten kannst. Ja, das waren meine 9 Mythen für heute. Ich hoffe, du hattest einige Erkenntnisse. Ich möchte mit dir noch einmal das Fazit ziehen, beziehungsweise was du mitnehmen kannst aus dieser Folge und was du für dich jetzt für heute gelernt hast. Bestimmt hast du jetzt erkannt, dass es bei Neurodermitis wirklich nicht einfach die Ernährungsform geht, die für alle passt. Es kommt immer auf die individuelle Verträglichkeit an, also auf das, was du wirklich verträgst, auf das, worauf deine Haut eventuell reagiert. Und da ist es ganz egal, was andere empfehlen, andere sagen, was andere denken oder Wie auch immer, es geht immer nur darum, was verträgst du und deine Haut. Des Weiteren kannst du aber auch immer schauen, dass du Lebensmittel meidest oder zumindest reduzierst, die eben deine Haut auf der Seite triggern können, dass sie deine Ausleitungsorgane belasten, wie den Darm und die Leber, und eben auch Lebensmittel, die entzündungsfördernd sind. Und wenn du das berücksichtigst bei der Auswahl deiner Nahrungsmittel, kann gar nicht mehr so viel schiefgehen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und vergiss nicht, mir ein Abo zu schenken und deine Rezension. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Sarah.